Teilnehmer bitte sprechen.
Guten Morgen. Ich
Guten Morgen.
hatte Sie vor einiger Zeit schon mal angeschrieben, und zwar aus einem Architekturgrund. Ich habe jemanden gesucht, der mir was über Architektur erzählen kann. Und jetzt hatte ich gesehen, dass Sie sich auch noch Sie haben noch eine Kollegin die ist Altersforscherin, soweit ich das
Ja,
gelesen
genau.
habe, genau. Mit altersgerechten Wohnen, sage ich jetzt mal, oder ja, wie würde man sagen, altersgerechten Wohnen ist eigentlich so Ihr Thema, oder?
Vielleicht kann ich ein bisschen ausholen.
Ja, wir haben Zeit.
Also ich bin seit 1990 als Architektin selbstständig und mir war es immer wichtig, mich nicht zu spezialisieren, was die Aufgaben betrifft. Und es hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass es doch zwei so Spezialitäten von mir gibt. Das eine war Umbau und Umnutzung generell. Also alle meine Aufgaben, egal ob Kultur oder verschiedenste Bauten außer die Wohnbauten haben sich dann als Umbauten herausgestellt. Das habe ich nicht bewusst gesucht, das hat sich so entwickelt. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, dass ich, was die Kommunikation betrifft, anders arbeite als meine Kollegen. Mir war immer schon wichtig, herauszufinden, was die Leute eigentlich brauchen. Und ich habe dann auch aus diesem Grund mich als Mediatorin ausgebildet, bin zertifiziert und in Organisationsentwicklung weitergebildet. Und dann ist es irgendwie stärker geworden, dieses Merken des Grabens zwischen den Menschen, für die wir planen, und den Menschen, die eben unsere Gebäude eigentlich benutzen. Also in meiner Beobachtung hat sich das immer stärker ausgeprägt, dass die Leute eigentlich, wenn sie dann ihre Gebäude beziehen, sagen, ach, wenn sie mich gefragt hätten. Oder was hat sie der Architekt jetzt da wieder dabei gedacht? Und aus dem heraus habe ich dann eine Methode entwickelt, die heißt Raumwertanalyse. Und die Arbeit, die wir damit machen, ist vor der eigentlichen Planung und bezieht alle Menschen ein. Und wir haben bemerkt, dass es den Leuten, also den Benutzerinnen und Benutzern schwerfällt, sich zu artikulieren, was ihre Bedürfnisse eigentlich sind. Meistens sagen die Menschen nur, das Gebäude gefällt mir oder es gefällt mir nicht oder es ist schön oder es ist hässlich. Und das ist ja nicht unwichtig, ob einem ein Gebäude gefällt, aber je mehr Menschen ein Gebäude benutzen, desto weniger kann es allen gleich gut gefallen. Aber es muss alle Bedürfnisse befriedigen, weil sonst. Das ist eine Grundvoraussetzung, finde ich. Wenn diese Funktionen nicht gewährleistet sind, dann ist was falsch. Architektur ist keine reine Kunst, sondern Architektur ist eben auch Dienstleistung.
Ja, genau. Also das, was mir so auffällt, also gerade im Wohngebäudebau ist, also wenn man zum Beispiel so neue Wohngebäude sich anschaut oder neuere, dass zum Beispiel so Themen wie zum Beispiel Treppenaufgänge, wenn man die sich anschaut, die sind sehr eng
Ja,
und
meistens dunkel.
meistens dunkel. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel ganz alte Gebäude so aus der Jahrhundertwende vielleicht sich anschaut, also im Sinne von 1900, die
Ja.
Jahrhundertwende meine ich, dann kann man also auch zum Beispiel, wenn man da reinkommt in so ein Gebäude, Gründerzeitgebäude, dann hat man relativ groß, wo meistens noch die Briefkästen sind und so weiter, wo man sich sogar begegnen kann. Und was mir eben tatsächlich noch aufgefallen ist, man kann auch von einer Etage in die andere Etage rein, also sozusagen im Treppenhaus schauen. Und jetzt habe ich überlegt, es könnte ja auch sein, dass durch den Wegfall dieser Möglichkeiten auch den Nachbarn von oben drüber zu begegnen, dass wir sowas, sag ich mal, beobachten können, was wir heute als Vereinzelung, ich kenne meine
Ja, genau.
Nachbarn nicht mehr und so
Ja,
weiter,
genau.
das weil es schlicht und
Und
ergreifend aus Gründen,
ja.
die vielleicht damit zu tun haben, dass wenn ich eine Wohnung miete, dann gucke ich auf die Quadratmeter Und in den Quadratmetern, dann wird das umgerechnet auf irgendwie einen Quadratmeterpreis und dann hat man irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, das ist gut oder also das möchte ich mir leisten oder das leiste ich mir nicht. Und dann fallen natürlich diese ganzen, sage ich mal, Verkehrsflächen oder in Anführungszeichen nutzlosen Flächen fallen dann weg. Das ist das eine, was mir so aufgefallen ist. Und das andere, wo ich noch so am Überlegen bin oder wo ich so gestutzt habe, ist, wenn wir über altersgerechtes Wohnen sprechen, dann frage ich mich natürlich, warum, also diese Sachen, die wir da haben, also zum Beispiel ebenerdige, sag ich mal, Einstiege in die Dusche zum Beispiel, solche Sachen, das ist doch eigentlich, das hat ja jetzt nichts unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern das ist eigentlich nützlich für alle Menschen. Also ich habe das nicht so richtig verstanden und da bin ich dann so ein bisschen so drauf gekommen, dachte ich, vielleicht ist es ja so, dass die Architekten oder überhaupt wir als Menschen noch gar nicht so richtig verstanden haben, nach so und so vielen tausend Jahren, was es eigentlich heißt, menschengerecht zu wohnen. Also man ist immer noch so am Überlegen. Also das ist
Ja,
vielleicht
stimmt.
so ein Punkt. Und der andere Punkt, der jetzt sozusagen aus unmittelbarem Erleben so ein bisschen Einzug hält, das ist, in unseren Wohnungen haben wir uns ja so ein bisschen eingerichtet mit Sofa und so weiter, alles bequem, dass diese Sachen jetzt so langsam in die Büros auch rüberwandern. Also bei uns, wo ich arbeite, ich arbeite beim Sportartikelhersteller, da sind wir jetzt am Umbauen von unseren Büros, und da gibt es jetzt eben auch so Flächen, wo so, sag ich mal, Sofas, sofaähnliche, ja, Objekte im Raum stehen mit relativ hohen Lehnen, also damit man
Genau,
dort
so
telefonieren kann.
Gesprächsinseln, oder? Wo man
Genau, so
bisschen so in
Gesprächsinseln und
einer
so
Art
weiter.
Koje.
Und wo ich am ersten Mal so irritiert, dachte ich, was ist denn das jetzt hier? Wir sind doch hier auf Arbeit und wir wohnen doch hier nicht. Was soll das? Ja, also und das führt aber etwas, also das finde ich auch interessant, weil auch durch diese Möglichkeit als Büromensch sozusagen Homeoffice zu machen, da wächst ja auch sozusagen Arbeit und Wohnen wieder zusammen, also wie wir es vielleicht schon vor 200 Jahren schon mal hatten, also Stichwort Handwerkerhaus, ne? Also wo Wohnen und Gewerbe zusammen war. Also das ist, Sie bauen ja nicht nur, also Sie haben nicht nur Wohngebäude gebaut, sondern auch das Gebäude da für Infineon in Villach, soweit ich das gelesen
Ja,
habe.
genau.
Also da können Sie ja noch ein bisschen was drüber erzählen,
Ja,
wie das bei
gern.
Ihnen ist, also wie Sie sich das vorstellen.
Also ich möchte gern zuerst auf das eingehen, was Sie jetzt gesagt haben mit Wohnen auch in Büros. Das ist ja hält auch Einzug in Schulen.
Ah,
Also
okay.
es wird dann einfach jetzt klarer, dass diese Separierung und auch diese Art K-Sanierung in Schulen und Arbeitsgebäude aus einer Zeit stammt, wo Maschinenzeitalter, wo das einfach sozusagen die Gleichschaltung so wichtig war und wo man den Menschen einfach nur eine bestimmte Art von Wissen und Fähigkeiten beibringen wollte, aber nicht zu viel, den meisten jedenfalls, also der Masse. Und gerade auch in Schulen ist es so, dass die bisherige Pädagogik einfach nicht mehr funktioniert. Der reine Frontalunterricht und dieses Hineintrichtern in die Köpfe wird weniger. Entschuldigung. Weniger und weniger gut, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne allgemein der Kinder und Jugendlichen gesunken ist, weil die Altersheterogenität einfach nicht mehr stimmt. Also im selben Alter haben sie ganz unterschiedliche Entwicklungsstände, weil Kinder und Jugendliche ganz mit unterschiedlichem Hintergrund kommen und deswegen ist die Individualisierung so wichtig. Und dafür braucht man auch andere Umgebungen. Man muss die schon weiter sind, muss man hinausschicken können, dass sie selbstständig sich vertiefen in die Arbeit und sozusagen vertiefend arbeiten können in kleinen Gruppen oder alleine. Und die, die nicht so gut mitkommen, muss man stärker, intensiver betreuen können. Da muss man auch kleine Gruppen bilden können. Und das ist sehr interessant, was sich da im Schulbau tut und bei den Unternehmen, was diese Entspannungsinseln sozusagen betrifft. Da war ja einer der Vorreiter Google und die haben das aber nicht nur gemacht, um ihre Leute da zu verwöhnen, sondern auch, weil sie die mehr und mehr, also quasi 24 Stunden an die Firma binden wollen. Also da muss man schon auch wieder aufpassen, wie weit geht es und wie sehr will der Arbeitgeber einerseits mich als Person fördern, damit es mir gut geht, damit ich auch gut arbeiten kann. Das ist sozusagen im beiderseitigen Interesse. Und wo ist dann die Grenze, wo ich zu sehr an das Unternehmen und gebunden werde und gar nicht mehr rauskomme? Ja. Das finde ich nicht unerheblich. Und was Sie zuerst gesagt haben mit dem Eingangsbereich in Wohngebäuden, das ist für uns Menschen ja ganz was Entscheidendes. Wie gut können wir uns in Gebäuden orientieren? Und wie sehr können wir zufällige Begegnungen machen? Und da hat es von Kollegen von mir aus England, deren Unternehmen heißt Space Syntax, also die Grammatik des Raumes, nennen die auch die Methode, die sie machen. Also das, wie eingestiegen in diese Methode oder überhaupt daraus eine Methode zu machen, kamen sie durch einen Auftrag, einen offiziellen Auftrag der englischen Behörden, die sie gebeten haben zu untersuchen, warum denn die Verwahrlosung so voranschreitet in modernen Wohnumgebungen. Mhm. Und die haben das daraus konstruiert oder rekonstruiert, muss man sagen, in der Beobachtung über die Jahrzehnte. Also früher ging man bei so einem Haupteingang ins Gebäude hinein, von der Straße aus. Mhm. Und das hat sich dann aber, je mehr die Autos aufkamen, auf den Hintereingang verlegt, weil viele dann hinter dem Haus geparkt haben und von hinten reingegangen sind. Und je mehr es dann Tiefgaragen gegeben hat, wurde das noch weniger. Die Leute fahren in die Tiefgarage, steigen dort in den Lift und fahren mit dem Lift bis hinauf und begegnen eigentlich niemandem mehr. Und das war auch die Zeit, wo dann die Stiegenhäuser unwichtiger wurden und fast zu reinen Fluchtstiegenhäusern wurden, weil die meisten Menschen mit dem Lift fahren. Und so sind dann diese sozialen Augen quasi verschwunden. Und man muss sich wirklich was einfallen lassen, wo man die Menschen architektonisch dazu verführt, auch zu Fuß zu gehen. Und da wäre es ganz wichtig, eben wieder darauf zu kommen, Eingänge angenehm zu machen, Treppenhäuser hell und mit so kleinen Begegnungszonen, weil das eben so genau, wie Sie sagen, zum Wohnen und zum Leben dazugehört. Und man sich eigentlich viel wohler in seiner eigenen Wohnung fühlt, wenn man weiß, wenn man hinausgeht, trifft man jemanden, den man kennt. Und nicht sozusagen draußen ist schon dieses unheimliche, dunkle, der dunkle Gang und das dunkle Stiegenhaus, dann bleibt man eher auch in seiner Wohnung. Und also es ist sowas, was sich potenziert. Man fühlt sich nicht gut und man fühlt sich auch nicht mitverantwortlich.
Ja, also genau, also ich habe jetzt hier in der Wohnung, wo ich jetzt wohne, wo wir jetzt wohnen, das ist draußen so ein Laubengang, also es ist einfach eine Straßen einfach überbaut, das hat man einfach nochmal Raum nachgenutzt und dann hat man sozusagen, um die Wohnungen erreichbar zu machen, hat man so wie so eine Art Laubengang dort und das merke ich schon, dass da im Gegensatz zu dem, wo wir früher als Familie gewohnt haben, dass wir da schon mehr Begegnungen haben mit unseren Nachbarn, also auch regelmäßig. Und man kann eben auch mal stehen bleiben und doch mal dreieinhalb Worte wechseln und irgendwie sagen, wie geht's Ihnen und was machen Sie? Also man bringt auch mehr in Erfahrung. Aber genau, und dann schließt sich das Treppenhaus an. Und dort ist es eben tatsächlich, also die Nachbarn von oben drüber bei uns zum Beispiel, die habe ich vielleicht zweimal gesehen. Also wir haben also dieses Aufzugsproblem und und unten der Eingangsbereich, der ist im Vergleich zu anderen Gebäuden noch deutlich größer. Also man hat schon die Möglichkeit, sich zu begegnen, aber dann eben tatsächlich eben auch zufällig. Und das ist auch von den Nachbarn, wir wohnen hier in einer Genossenschaftswohnung, da ist es nochmal anders. Da wird auch viel Wert auf, sage ich mal, Mieterfreundlichkeit gelegt und so weiter. Also das ist vielleicht nochmal anders, als wenn man jetzt wo es tatsächlich Investorenbau, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja,
und wenn wir jetzt beim Thema Investorenbau sind, was mir eben auch aufgefallen ist, wenn wir uns jetzt Häuser anschauen aus der Gründerzeit, dann warum auch immer, da sind eben diese Jugendstilelemente, diese Schnecken da nochmal dran und irgendwelche komischen Köpfe da nochmal aus Sandstein nochmal dran gemacht. Also da hat man irgendwie noch versucht, sozusagen selbst in Gegenden, wo Arbeiter gewohnt haben. Also man hat da versucht, noch so ein bisschen Fassadenschmuck dran zu pappen und das ein bisschen schön zu machen. Heutzutage sieht man das eigentlich relativ selten. Da ist so mein Verdacht, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat. Wir reden ja jetzt immer über Klimawechsel und die Gebäude müssen gedämmt werden. Und auf so eine Styroporwand kann ich ja jetzt keinen Fassadenschmuck irgendwie, na gut, ich kann draufmalen vielleicht. Aber so eine strukturierte Fassade oder sowas, das findet man eigentlich heute kaum mehr. Also ist zumindest mein Gefühl. Wie beobachten Sie das eigentlich?
Ja, das stimmt. Wir müssen allerdings aufpassen, wenn wir diese alten Häuser anschauen, genau wie Sie sagen, diese Arbeiterwohnungen. Also dort hat man bei den meisten dieser Häuser hat man eigentlich nur auf die Schaufassade Wert gelegt. Und die Wohnungen waren sehr, sehr klein. Und es hat zweite und dritte Hinterhöfe gegeben. Ja. Ganz besonders Berlin ist dafür berüchtigt gewesen, wo kaum mehr Luft und Licht reinkommen ist. Also das war schon eine reine Behübschung in vielen Fällen. Und es hat natürlich dann teure, schöne Wohnungen gegeben. Also wenn wir jetzt von Gründerzeithäusern sprechen, meinen wir einerseits eben die Fassaden, die uns gut gefallen, aber wir meinen schon auch immer diese großzügigen Wohnungen. Und das war bei weitem nicht Standard, sondern nur für ganz wenige Menschen. Und heutzutage, also es hängt jetzt nicht mit dem Styropor, glaube ich, zusammen, weil Schmuck gibt es ja schon viel länger nicht mehr. Also schon seit der Moderne halt, also seit den 30er Jahren, kann man sagen, ist das einfach weggefallen. Und keine Ahnung, ob sich das wiederentwickelt. Mir geht es auch nicht so ab, muss ich sagen. Aber das ist eben individuell. Es gibt Menschen, die einfach lieber mehr so Schmuckelemente hätten. Es ist einfach nicht Teil unserer jetzigen Zeit.
Naja, das geht ja, also so Schmuck ist ja, also warum macht man Schmuck dran, um so ein Haus wiedererkennbar zu machen? Also das ist ja, so, ist aber interessant, dass Sie das jetzt sagen, dass das seit den 30ern, kann das was damit zusammenhängen oder damit zu tun haben, in den 30ern hat sich ja so ein bisschen so dieser, sag ich mal, Fortschrittsglaube eben auch in der Architektur, also Stichwort Bauhaus dann eben, wo man dann gesagt hat, also wir, was machen wir hier? Wir bauen Häuser und sozusagen für die Menschen und wir lassen jetzt sozusagen alles radikal weg, was hier irgendwie nicht gebraucht wird und dann gibt es eben auch so, sag ich mal so, also sozusagen rein auf die Funktion hin orientiert und das dann eben solche Sachen, wie
von Schmuck. Von dem kam das. Da gibt es von Adolf Loos ja auch diese Schrift Ornament als Verbrechen und der hat das einfach auch darauf hin bezogen, dass es falsch ist, eben reine Verschönerung zu machen und man muss sich darum kümmern, was das eigentliche Bedürfnis ist. Und es kann natürlich sein, dass das so in eine Richtung gegangen ist, die letzten 80 Jahre, wo man dann zu sehr darauf vergessen hat, dass Schönheit auch ein Grundbedürfnis von Menschen ist und Harmonie äußere. Kann schon sein. Mir würde es genügen, wenn wenigstens eben zum Beispiel kein Styropor verwendet wird. Also mir würde schon genügen, so eine gewisse, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit, Wahrhaftigkeit der Materialien im Sinn von, dass die auch lange haltbar sind und dass es gut gebaut ist im Sinn von wertvoll. Also keine Plastikfenster, kein Styropor. Dann, glaube ich, kann man schon viel machen, was auch gute Harmonien und ein angenehmes Äußeres ergibt. Also ich bin ganz gegen dieses, so wie man es bei uns in Österreich so stark sieht, dieses My Home is mein Schlösschen-Denken oder My Home is mein Bauernhaus. Wenn ich nur kiloweise Holzbalkone von der Stange verwende, dann ist es gemütlich, ist hier zum Beispiel stark vertreten. Also da bin ich viel stärker Vertreterin von Wahrhaftigkeit im Sinn von Einfachheit. Und dann kann ich ja immer noch meinem Schmuckbedürfnis als Wohnende kann ich ja dann immer noch individuell entgegenkommen. Also ich halte auch nichts davon. Es gibt ja Kollegen, die erlauben nicht, dass jeder am Balkon seine Dinge rausstellt oder seine Art von Markise macht oder seine Balkonverkleidung. Also ich denke, Architektur muss auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Robustheit haben, im Sinn von, dass jeder Mensch dann mit dem machen kann, was er oder sie will.
Ja, das ist ja eigentlich auch das Interessante, wenn man jetzt an so ein, sag ich mal, Mehrfamilienhaus denkt, was jetzt in der Stadt ist oder wo man dann eben auch sieht, also da wohnen tatsächlich Menschen drin, also da gibt es eben, also schon alleine durch verschiedenfarbige Vorhänge oder sonst irgendwas, also da wohnen tatsächlich Menschen drin.
Ja.
Und wie, also dann wird ja auch so ein Haus mehr oder weniger so eine Fassade dann eben auch wie
Belebt.
so belebt und eben auch so
Und
eine Art
abriegt.
Plattform,
Ja, genau, genau,
um
genau.
den Wohnern irgendwas zu ermöglichen.
Ja, genau.
Das ist ein interessanter Gedankengang, weil Sie gerade sagen, Nachhaltigkeit. Ich hatte mal vor Jahren einen Film gesehen, da ging es um, ich weiß gar nicht mehr, wie der an, also jedenfalls ging es da auch so um Nachhaltigkeit und da hat eben so ein Architekt, so, der war eben so sehr für Lehmbauten. War das Lehm? Ja, genau. Weil er gesagt hat, also das war, fand ich interessant, er hat gesagt, naja, Sie bauen jetzt hier so ein Haus und in ein paar Jahren, wenn es Ihnen nicht mehr gefällt, dann schieben Sie es einfach zusammen und nehmen den Lehm und bauen sich ein anderes Haus. Aber es ist noch der gleiche Lehm. So, und das fand ich
Ja,
interessant.
ist
Und da hatte ich,
faszinierend, ja.
und dann hatte ich mal geguckt, im Jemen gibt es ja Gebäude, Lehmgebäude, die ja, also man, wenn man jetzt sagt Lehm, ein Lehmhaus, denkt man irgendwie an ein schmutziges, kleines Bauernhaus
Ja.
und was und so weiter. Und wenn man sich aber im Jemen mal anschaut, dann sind ja durchaus Gebäude 7 Stockwerke hoch mit also kleinen
Die
Fenstern,
auch,
großen Fenstern und so
genau, die
weiter.
auch über die Jahrhunderte
Genau, also das
überdauern.
fand ich erstaunlich,
Ja, spannend.
dass also sozusagen, dass wir hier so ein bisschen uns, sag ich mal, gedanklich einschränken. Und das andere ist eben, wenn wir über so Nachhaltigkeit nachdenken, dass eben genau auch in diesen älteren Gebäuden, wo eben noch Wohnen und Arbeiten, nehmen wir mal an, so dieses Handwerkerhaus, dieses, was in der Stadt so war, wo unten oder im Hinterhof
Genau,
irgendwie was noch was
ja.
war, dass ja, sag ich mal, auch interessant ist, nochmal diese Erfahrung rauszugraben, denke ich mir, für die heutige Zeit, wo wir über Verkehrseffizienz und so weiter sprechen.
Genau.
Und da würde mich mal interessieren, Sie sind ja auch teilweise an Universitäten unterwegs und haben dann die Verbindung von Städtebau und Architektur. Also Städtebau stelle ich mir vor, das ist sozusagen Architektur im großen Maßstab. Also ich schiebe da irgendwelche Blöcke hin und her und so weiter. Und was mir eben tatsächlich, also zum Beispiel in München, ich bin auch beruflich in München, da werden eben, da bin ich in einem Gewerbegebiet, arbeite ich dort, das sind 15.000 Arbeitsplätze. Und jetzt habe ich geguckt, wo sind denn jetzt die 8.000 Wohnungen, wo diese Menschen wohnen? Die gibt es dort nicht. So,
Na,
was es
ja.
aber gibt, das ist eine große Autobahnauffahrt. Und jetzt mittlerweile hat sich das tatsächlich zu einem großen Problem, also dass dort Stau und so weiter, wo ich mich dann
Ja.
irgendwie frage, also gibt es, also wie ist da die Ausbildung oder das Nachdenken von Städtebau und genau, also das würde mich mal interessieren.
Das kommt auch aus den 30er Jahren. Das ist schon interessant. Da hat irgendwie eine große Revolution eigentlich begonnen, die dann letztendlich in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung gegangen ist. Weil ebenso wie man dann ins Plastikzeitalter hinübergeglitten ist, in jeder Hinsicht ins Wegwerfzeitalter und einfach nicht mehr daran gedacht hat, warum haben unsere Vorfahren jahrhundertelang so und so gebaut? Was war ihnen da das Wichtige? Man hat einfach alle diese Grundsätze über den Haufen geworfen und nur das Neue war gut. Und jetzt kommt man langsam drauf, vieles von dem Alten war auch nicht schlecht oder war vielleicht sogar besser. Also das betrifft ganz viele Bereiche, ob das begradigte Flüsse sind oder Autobahnen oder eben diese Trennung von Wohnen und Arbeiten, diese reine Trennung. Und da müssen jetzt einfach, muss ein Umdenken passieren. Und auch zum Beispiel das Trennen von Alten und Jungen und also es ist ja immer mehr in die Vereinzelung gegangen.
Ja, genau. Also hier in Deutschland ist es ja so noch anders als in Österreich. Also Deutschland ist ja, glaube ich, das zweitälteste Land, wenn man sich jetzt mal die Altersstruktur anschaut, nach Japan. Und da gibt es jetzt eben also hier zum Beispiel in Dresden, die Stadt ist noch nicht ganz so alt, aber im Vergleich zu anderen Städten schon alt. Man sieht viele, viele Rentner und da ist natürlich die Frage, was macht man mit diesen alten Menschen? Und wie, also erstmal die Frage, wie wollen die leben? Also gibt es ja so den Klassiker, also man lebt sozusagen als Paar zusammen, bis einer von beiden stirbt und dann ist ja so, ist man ja sofort dann mit so Sachen konfrontiert, wenn, solange man zu zweit ist, kann man sich ja noch irgendwie gegenseitig noch helfen und so weiter. Und dann geht es schon los. Die Kinder wohnen meistens, wo sie arbeiten, also in anderen Städten und so weiter und so fort. Und da würde mich mal so Sachen aus Ihrer Praxis, gibt es sowas wie das Bedürfnis oder wie würde man das sowas organisieren, sowas wie eine Alten-WG oder sowas? Oder wie ja, genau. Oder würde man das aus Ihrer Sicht, dass man sagt, also naja, Moment, also wir machen jetzt hier nicht so eine Vereinzelung, dass die Alten unter den Alten sind, sondern in Frankreich gibt es ja sowas, also dass man sozusagen Kindergarten und Altenheim sozusagen räumlich schon sehr nah beieinander, teilweise sogar im gleichen Gebäude und dann sozusagen jung und alt zusammensperrt und sozusagen sie voneinander lernen. Also gibt es da irgendwie was aus Ihrer Praxis, was Sie darüber irgendwie berichten können?
Ja, also das knüpft jetzt eben an den Beginn unseres Gesprächs auch an. Diese Methode mit dem Befragen und herausfinden, was Menschen eigentlich wollen, die haben wir dann auch in dem gemeinsamen Projekt angewandt, die Sonja Schiff und ich. Und wir haben uns einen Ablauf überlegt, wie wir Menschen eben befragen können, wie sie sich ihr Wohnen und ihr Altwerden vorstellen, weil wir denken oder auch beobachtet haben, dass es eine Phase gibt im Leben, so einen Übergang ins Älterwerden, wo man eigentlich sich, meistens fällt es auch damit zusammen, wo man in Rente geht, aber man könnte sich zurücklehnen und das Leben genießen, weil man hat viel an Wissen erworben, man hat keine drängenden Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung mehr, die meisten jedenfalls, und könnte vieles weitergeben. Und bei vielen tritt dann aber auf, dass die Wohnung nicht sie ihnen dient, sondern dass sie die Wohnung bedienen müssen. Und dann wird die Wohnung vor allem für Frauen oder das kleine Einfamilienhaus zur großen Belastung, gedanklich auch. Viele Räume werden nicht mehr benutzt und die Wohnung verlottert irgendwie mehr und mehr und es wird eine ständige gedankliche und auch wirkliche Belastung. Und die wenigsten Menschen machen sich frühzeitig Pläne darüber, wie es dann weitergeht, sondern genau wie Sie gesagt haben, man wohnt mehr schlecht als recht dann noch zusammen als Paar. Wenn man ein Familienhaus hat, haben sich viele auch gewünscht, dass die Kinder wieder zurückkommen. Ganz selten ist das auch der Fall. Und wenn dann einer stirbt, dann ja, bricht irgendwie alles zusammen. Und wir beraten eben Menschen noch in verhältnismäßig jungen Jahren, also so zwischen 60 und 70, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte es später weitergehen und wann möchte ich aktiv welche Schritte setzen. Also möchte ich vielleicht mein Einfamilienhaus am Land verlassen und in eine altersgerechte Stadt, möchten Sie vielleicht in eine Wohnung in der Stadt ziehen, möchten Sie vielleicht mit anderen älter werdenden Menschen zusammenziehen, möchten Sie vielleicht in ein Co-Housing-Projekt, wo arbeiten und wohnen von unterschiedlichen, möchten Sie vielleicht eine junge Familie bei sich aufnehmen, die Sie auch unterstützt oder eine einzelne Person. Also wir beraten Sie ergebnisoffen. Wir führen Sie durch, wie auch sonst in meiner Arbeit mit dem Raumwert. Ich habe zwar natürlich, kann meine Ausbildung als Architektin nicht vollkommen ablegen und das ist auch nicht der Sinn, aber ich habe eine möglichst neutrale Position als Begleiterin dann und Moderatorin dieses Nachdenkprozesses und stelle eben, so wie auch in der Mediation, die Struktur zur Verfügung, die Fragen, aber das Inhaltliche kommt von den Menschen dann.
Das ist ja wirklich interessant, also weil ich habe früher auch mal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und da habe ich dann auch mal, da hieß es immer, naja gut, ein guter Unternehmensberater, der stellt eigentlich nur Fragen, weil die Lösung für irgendein Problem, also ja, technischer genau. oder sonstiger Natur, findet sich ja sozusagen beim Gegenüber. Ja. Das ist interessant, dass das also in diesen Bereichen eben, na gut, klar, ich meine, es ist logisch, ne, woher sollen Sie jetzt wissen, was für denjenigen jetzt sozusagen zutrifft?
Ich kann dann natürlich schon, wenn die mal ihre Bedürfnisse formuliert haben, kann ich schon sagen, da gibt es dieses und jenes Angebot. Aber wir haben immer wieder gemerkt, dass das angenommen wird ja eigentlich nur, was innerlich schon ein bisschen vorbereitet ist in jedem Menschen.
Genau, und Sie hatten ja gesagt, Sie beschäftigen sich also sozusagen mit Umbauten und so weiter. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation jetzt in Österreich ist, wobei Österreich ist ja auch, sage ich mal, ziemlich weit gefächert. Man hat die große Stadt Wien, wo irgendwie, ich weiß nicht, die Hälfte der Menschen oder sowas von der Einwohner von Österreich, und dann hat man, sage ich mal, gerade um Salzburg rum die Berge, wo schon, sage ich mal, ja, Dörfer eben auch sind.
Ja, ja.
Also sehr, sehr vereinzelt. Also da kann man vielleicht gar keine so eine generelle Antwort geben. Aber was mich tatsächlich eben interessiert, mit diesen Umbauten und so weiter, so das heißt also, Sie verwandeln auch Häuser, dann kann man sich so sagen. Also man macht jetzt nicht Abriss und Neubau. Und gerade auf dem Dorf, wenn man sich jetzt so ein österreichisches Dorf so vorstellt, eben wie Sie es gesagt haben, mit diesen Holzbalkon und so weiter, also schon so dieses klassische, wie schwierig oder geht das überhaupt so ohne weiteres, dass man so ein Haus tatsächlich umgebaut bekommt, dass es dann sozusagen passt? Oder?
Ja, also das ist jetzt nicht so schwer, weil ja, also wenn man ein Einfamilienhaus besitzt, ist es fast immer in zwei Einheiten zu trennen, wenn man das möchte. Dann macht man zum Beispiel einen Aufgang von außen dazu und hat oben dann eine eigene Wohnung, also oben ist ja meistens das Bad, das heißt im klassischen Einfamilienhaus. Das heißt, man kann oben dann eine Küche wo dazu bauen und unten ist meistens nur eine Toilette, da baut man dann ein großes Bad dazu. Also gerade diese Teilung in zwei Geschosse ist eigentlich verhältnismäßig einfach durchzuführen. Und weil Sie zuerst auch gesagt haben, mit diesen behindertengerechten Duschen und so, das ist schon auch eine Sache der Kosten. Also bis vor kurzem war so ein ebener Einstieg, also so bodeneben, einfach viel teurer zu realisieren. Das ist inzwischen jetzt fast Standard geworden, so wie auch in den Hotelzimmern, da hat es begonnen, dass das übernommen worden ist. Also das war nur eine Frage der Zeit. Aber es gibt andere Dinge. Und ich bin ja nur halb der Meinung, dass alles, was für behinderte Menschen gut ist, auch für uns alle andere immer gut ist, weil es gibt ja so ein plakatives Streitbild sozusagen, das man dafür verwenden kann. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, Venedig wäre immer schon barrierefrei geplant worden, dann würde sehr viel Reizvolles, würde es nicht geben. Aber natürlich kann man auch Venedig barrierefrei machen. Und das ist ja teilweise interessanterweise gerade in Venedig schon gemacht worden. Die großen Brücken haben jetzt alle so Art kleine Rampen drüber, wo man also mit Kinderwagen, Rollstuhl und so weiter gut drüber kommt.
Ja, also gerade wenn man so an öffentlichen Transport oder sowas denkt, also so Straßenbahn, also ich glaube in Wien, die sind noch, da muss man tatsächlich, also zumindest in der Zeit, ich war vor vielleicht fünf Jahren oder so in Wien, da muss man noch so Treppen hochsteigen, also sozusagen um in diesen Wagen da reinzukommen und so weiter. Hier in Deutschland ist das oft noch, also oft schon anders, da hat man diese Niederflurwagen und so weiter. Also und ich bin ja, wie gesagt, also ich hatte mich bloß so gewundert, eben, also bei diesen behindertengerecht oder altersgerecht, da geht es ja immer Abbau von, wie Sie schon gesagt haben, Abbau von Barrieren. Und das ist ja eigentlich auch für uns als Nichtbehinderte, Nicht-Alte, sag ich mal, auch eigentlich eine Bequemlichkeit, also abseits jetzt von
aber
irgendwelchen.
Denken Sie zum Beispiel dran, die neuen Wohnhäuser, also seit Jahrzehnten werden die ja mit Lift gebaut. Ich wohne jetzt in so einem, wie wir zuerst gesprochen haben, so einem Gründerzeithaus. Da gibt es keinen Lift und jeder wundert sich, also die zu mir raufkommen im dritten Stock, kommen immer keuchend hier an, und für mich ist das einfach ein tägliches Fitnessgerät. Und man muss, man muss einfach diszipliniert sein, wenn man fit, fit alter werden, alt oder älter werden möchte. Also ja. Weil es wird dann überall, werden so Hilfen angeboten und sie verführen einen dazu, eben ja, fauler zu werden. Und das, da muss man schon selber auch mitdenken und was dafür tun.
Naja, das Eigenartige ist, wenn man sich jetzt also auch anschaut, zum Beispiel, das führt jetzt so ein bisschen weg von Architektur, aber vielleicht so generell so, zum Beispiel Autos, ja, also wenn man sich die anguckt, genau. Also die nehmen ja immer größere Ausmaße, also von ihren äußeren Abmaßen werden ja. sie immer größer. Ich habe jetzt letztens stand ich von einem, also bei uns da neben Büro, da hat noch BMW noch so ein, die machen da so Fahrzeugforschung, so Zeug, und da war eben auch so ein großes Fahrzeug dort, und da dachte ich, meine Güte, was ist das? Ist ja schon fast ein LKW, aber es ist ein Personenkraftwagen gewesen. Und jetzt dachte ich mir, was sind das jetzt für Menschen, die jetzt sich sozusagen, die jetzt sich so ein Auto kaufen, so ein Riesending, fahren da vielleicht zu, also einzeln oder zu zweit da drin. Also man ist da ja sozusagen abgekoppelt von jeglicher Umwelt. Also man sitzt da ja, genau. eben auch höher und so weiter. Und das ist das eine, was ich so beobachtet habe. Und jetzt hatten Sie ja auch angesprochen, mit dieser Vereinzelung, Individualisierung, ich setze meine Persönlichkeit sozusagen im Innenraum um, den sieht aber niemand. Das ist so für mich. Und jetzt habe ich so überlegt, das ist ja das eine. Und auf der anderen Seite haben wir ja sozusagen das, wo wir so Begegnungen, das findet ja jetzt zum Beispiel zwischen uns jetzt hier im Rechner statt. Also ich muss jetzt nicht meine Wohnung verlassen, sondern und Sie können in Salzburg in Ihrem Büro sein, mit Ihren Büchern da im Hintergrund und so weiter. Und wir können uns begegnen. Das heißt also sozusagen das, was wir äußerlich sehen, also sozusagen, das sind einzelne Menschen, aber sie sind ja trotzdem verbunden mit anderen Menschen wiederum. Das ist das, also man holt sich sozusagen, das Eigenartige ist, man holt sich sozusagen so eine Art Öffentlichkeit in seinen privaten Raum.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wo findet jetzt sozusagen das Private dann statt? Also wo bin ich mit mir alleine? Und da kann man beobachten zum Beispiel, wie Menschen in Parks mit Ohrstöpseln, und die entspannen sich dort ohne, also sozusagen. Also
die machen sich so eine virtuelle Glocke quasi rundherum.
Genau, und das ist ja eigentlich eine Verdrehung von öffentlichem Raum und privatem Raum. Also im öffentlichen Raum bin ich privat, da möchte ich auch nicht angesprochen werden. Ich war jetzt letztens mal ganz irritiert, da hat mich eine ältere Frau am Fahrkartenautomat hier, ich wollte mir eine Fahrkarte für die Straßenbahn, und die hat mich da angesprochen und wollte irgendwie, dass ich irgendwas erkläre. So, und da war ich schon so irritiert, weil mir das lang nicht mehr passiert ist. Also, dass mich tatsächlich da jemand, also, weil man hat ja eben auch seine technischen Geräte, die einen da unterstützen. Gut, die Frau war schon alt, aber das ist ganz ungewöhnlich, dass man im öffentlichen Raum da irgendwie angesprochen wird.
Ja.
Und jetzt frage ich mich natürlich, also, warum oder jetzt kann man ja als Architekt oder der sich mit Wohnen beschäftigt, kann man ja sagen, also ich nehme das jetzt ernst, die Menschen wollen das. Oder man sagt, ich finde es eigentlich generell schlecht, so dieses Vereinzeln und eingepackt sein in so einen Schuhkarton. Gibt es da irgendwie in der Architekturdiskussion oder sowas, gibt es da, also wie ist denn da der Stand? Wie denkt man so
also drüber nach? Also da ist der Stand schon mehr und mehr wieder hin zu auch Gemeinschaftsräumen, und dass auch neue Siedlungen eine Zeit lang von unter Anführungszeichen Animatoren oder Animatorinnen begleitet werden. Weil eben die Menschen es nicht mehr gewöhnt sind, sich da von Anfang an selbst zu organisieren, sondern eher dann so alleine in ihren vier Wänden dahin leben. Und wenn das aber zu Beginn, wenn eine Siedlung neu bewohnt wird, angestoßen wird, dass sich Gruppen bilden und dass Dinge angeboten werden, das hat einfach so viel, es bewirkt so einen großen Unterschied in der Wohnqualität. Diese Menschen sind so viel mehr zufrieden nach einem oder zwei Jahren, als die, die ganz allein gelassen werden. Und da ist jetzt schon allgemein erkannt worden, dass es nicht nur darum geht, Gemeinschaftsräume zu bauen, sondern dass die auch einmal zuerst in der Bespielung angeleitet werden müssen. Und das ist auch bei unserer Arbeit, also wir machen mit dieser Raumwertanalyse ja vor der eigentlichen Planung die Erhebung der Bedürfnisse, aber wir begleiten dann auch während der Planung und vor allem wichtig dann beim Einzug, beim Benutzen. Weil wir haben bemerkt, gerade in Schulen oder auch in Unternehmen, wenn man die Menschen dann mit dem vollkommen Neuen, das sie sich zwar selbst so gewünscht haben, Aber wenn man sie damit alleine lässt, dann fallen sie oft in die alten Unterrichtsgewohnheiten oder Benutzungsgewohnheiten zurück. Und es ist gut, sie daran zu erinnern, ihr habt euch das damals so gewünscht, was wolltet ihr damit machen und wie könnte man das jetzt alles beleben und wie kann man die Angebote, die die Architektur bietet, auch so nützen, dass sie eine mehr Lebens-, Wohn- oder Unterrichtsqualität eben dann auch ermöglicht.
Das ist interessant, weil Sie gerade die Schulen ansprechen. Wie würde so eine schöne Schule oder so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen schön ist, oder wie sagt man da, schülergerechte Schule, wie sieht die aus? Also, wie kann
die
ich mir
sieht
die
eben so aus, dass sie nicht mehr diese langen und unbenutzbaren Gänge und Pausenhallen hat, die, wenn man es genau nimmt, vielleicht am Tag eine halbe Stunde lang belebt sind, sondern dass man möglichst wenig reine Gangflächen hat. Ich habe so Untersuchungen gemacht und da eben Quadratmeter miteinander verglichen von bestehenden Schulbauten. Und in traditionellen Schulbauten sind diese Gang- und Bewegungsflächen oft bis zu 40% der Fläche. Und wenn man bedenkt, dass das für eine Verschwendung ist. Also die Schulen werden jetzt eher so gebaut, dass Klassenräume sich zu dritt oder zu viert um einen gemeinsamen sogenannten offenen Lernraum oder Marktplatz gruppieren. Der natürlich auch, durch den man natürlich auch durchgehen muss, der aber als Unterrichtsraum gewidmet ist. Und dann gibt es meistens noch einen kleinen Gruppenraum dazu, einen kleineren Raum für die Lehrer und Lehrerinnen, der als Arbeitsraum, aber auch als eben auch als Gruppenraum dienen kann oder Besprechungsraum. Und das sind sozusagen so kleine Schulen in der großen Schule. Und dadurch ist es auch so, dass da ca. 100 Kinder, 80 bis 100 Kinder und Jugendliche in einem sogenannten Cluster zusammen sind und ergibt ganz andere Möglichkeiten des Unterrichts und des Ablaufes. Und dies können dann auch eingerichtet werden mit den, so wie Sie sagen, Sofas, Sitzsäcken, Teppichen. Der Boden, die Kinder lieben es ja, am Boden zu liegen und zu lernen. Also Fensterbänke als Aufenthaltsbereiche und kleine Höhlen zum Rückzug, alles Mögliche gibt es dann da.
Das ist interessant, also das, weil mein Jüngster, der geht jetzt auch in die Grundschule und bei denen ist es so, die haben pro Klasse zwei Räume, also einen Raum, wo tatsächlich noch klassisch, da ist vorne die Tafel und dann die Lehrerin und dann sind da sozusagen die Schulreihen und den zweiten Raum, der dann wo eben auch Musikinstrumente sind und wo eben sozusagen ein Riesentisch und die Kinder sind drumherum gruppiert und die können da irgendwas machen. Das kann dann eben auch liegen bleiben. Also, und das wird eben auch, sage ich mal, ja, nicht bloß im Kunstunterricht benutzt, sondern eben auch für die Kinder. Also da können sie sich dann immer
einarbeiten oder ja, genau, was also auch das, immer, oder?
Aber das ist eben dann aber noch so tatsächlich, also sozusagen für eine Klasse sozusagen und eine andere Klasse hat dann wieder andere Räume. Ich glaube, sie haben jetzt neuerdings auch sie haben auch eine Bibliothek, wo eben tatsächlich also sowas stattfindet und unten einen großen Raum, wo man Mittag essen kann und der dann eben auch übergeht in die Spielflächen, weil die Kleinkinder, die wollen ja noch ein bisschen spielen und so weiter.
Ja.
Das ist interessant, also
und ich finde eben auch so wichtig, wenn wir diese Form von Beteiligung machen, beginnen wir immer mit einer Diagnose. Also welche Räume haben wir jetzt? Wie benutzen wir unsere Räume jetzt? Was daran ist gut für uns und was ist nicht so gut? Und dann gibt es eine Zwischenphase, bevor man dann in diesen Workshop kommt, wo die Wünsche geäußert werden oder die Visionen geträumt. Und dazwischen ist es wichtig, für eine Schule zum Beispiel das pädagogische Konzept zu formulieren und zu sagen, unsere Unterrichtsart ist so und so, unser Ablauf ist so und so, damit das die Grundlage ist für das jeweils individuelle Raumprogramm. Und da entstehen bei den Menschen, die das Budget verwalten, oft große Ängste, wenn wir alle mitreden lassen und alles offen, frei ist und jeder sich wünschen kann, was er oder sie will, dann geht es ins Uferlose. Ja. Und da ist natürlich wichtig, eine Grenze zu geben auch und zu sagen, wir haben einen Rahmen, zum Beispiel einen Budgetrahmen oder einen Rahmen, ein Quadratmeterbudget. Also man kann sagen, pro Kind gibt es so und so viele Quadratmeter und es bleibt euch und eurem Raumprogramm, das auf dem pädagogischen Konzept fußt, überlassen, wie ihr diese Quadratmeter nutzen wollt. Und dann ist überhaupt kein, braucht man keine Angst zu haben, dass das ausufert, weil das ist eine Grenze und man weiß, pro Quadratmeter kostet das ungefähr 3000 Euro. Das ist einfach so. Und damit hat man auch das Baubudget.
Und was mich nochmal interessieren würde, der Unterschied von Wohnbau und, sage ich mal, wie heißt denn das, also Bürogebäuden. Also kann man so ein Bürogebäude ist ja darauf angelegt, auch zu repräsentieren. Kann man da irgendwie sagen, dass sozusagen in diesem Bürogebäudebau, dass da generell die architektonische Freiheit oder sowas, dass die da größer ist als im Wohngebäudebau, wo es, also ich habe so das Gefühl, dass wenn man sich so Grundrisse anschaut, also wie gesagt, bei uns gegenüber jetzt hier ist ein Haus neu gebaut worden und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann hat man so quadratische Räume, also die schon tatsächlich eben sehr darauf ausgelegt sind, auch noch das letzte Stückchen Fläche da irgendwie nutzbar zu machen, also in der Wohnung. Sie haben eben klar ganz enge Treppenhäuser und so weiter, Balkon, also und vor allem das, was mir eben auch aufgefallen ist, der Außenbereich, da ist ein Spielplatz, wenn man sich den anguckt, da ist eine Rutsche und ein bisschen Sand. Ja, und dann sage ich, und da habe ich auch schon zu meinem Ältesten gesagt, ich sage, Nils, das hier, das ist so richtig, da hat jemand einen Spielplatz gebaut, damit er den verkaufen kann. Man sieht auch kein Kind, ja, also dort. Also das finde ich schon irgendwie so. Aber generell die Frage, ist es im Bürogebäudebau, ist es da einfacher, sich sozusagen als, oder kann man da als Architekt mehr bewirken, im Sinne von nochmal was schöner machen?
Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Jedes Gebäude ist ja im äußeren Ausdruck, also in der Außenwirkung, das ist bei uns dieser Raumwert 9, wo wir fragen, was ist Ihr Selbstbild von sich? Als Unternehmen, als wohnende Person und wie möchten Sie das im Gebäude nach außen transportieren? Und das ist natürlich in einem Unternehmensgebäude, hat es einen größeren Stellenwert, dass man sagt, mit seinem Gebäude möchte man auch zeigen, was die Firma eigentlich ist. Und da gibt es natürlich auch oft ein größeres Budget dafür. Aber das ist jetzt kein Grund, finde ich, zu sagen, dass unsere Wohngebäude dermaßen fantasielos sind und gleich. Und was ich auch sehr stark kritisiere, ist dieses, dass die Räume so speziell zugeschnitten sind. Also es gibt dann in den Wohnungen Schlafzimmer und da gibt es nur eine Wand, wo das Bett stehen kann und links und rechts davon sind zwei Steckdosen, weil man sich eben vorstellt, dass jeder so ein Ehebett hat und das ist es dann. Oder im Wohnzimmer gibt es eine Wand, das ist die sogenannte Schrankwand, wo dann Fernseher und Zeug, also dieses typische, was man aus Möbelhäusern kennt, hinpasst. Und da ist es natürlich oft viel leichter, kommen wir wieder zurück auf unser Gründerzeithaus, nutzungsneutrale Räume, wo man jeden Raum für alles verwenden kann. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, unsere Eltern haben, wie wir in da war ich 6 oder 7 Jahre alt, wie wir in eine Genossenschaftswohnung neu gezogen sind, haben uns das Kindern das Elternschlafzimmer zur Verfügung gestellt, weil sie gefunden haben, es ist gut, wenn wir ein großes Kinderzimmer haben. Und es war möglich, das Kleine, das eigentlich als Kinderzimmer vorgesehen war, also eins der beiden Kleinen, das Elternschlafzimmer als Elternschlafzimmer zu verwenden. Es ist eben gegangen und das ist heute oft gar nicht mehr möglich. Man muss es so verwenden, die Wohnung, wie sie in einer, also es gibt keinerlei Flexibilität. Und das ist auch so ein wichtiger Raumwert für viele Menschen, dass unterschiedliche Lebensphasen unterschiedliche Anforderungen haben und es gut wäre, wenn die Wohnung Verschiedenes ermöglicht.
Ja, das stimmt. Also die Erfahrung, die sozusagen mit dem Tausch von Elternschlafzimmer und Kinderzimmer, die war zum Beispiel bei uns auch gegeben. Also die Eltern haben sozusagen auch zugunsten der Kinder auf Fläche in Anführungszeichen verzichtet. Also das ist, und das andere, was mir jetzt gerade, also hier in der Wohnung, da haben wir uns eben auch überlegt, die Kinderzimmer, also in so einem Kinderzimmer, was macht man typischerweise? Da ist ein großer Kleiderschrank, damit da eben das Zeug da drin ist und ein Schreibtisch und sozusagen noch das Kinderbett und vielleicht noch so ein bisschen, wo die Kinder dann eben spielen können. Und wir sind jetzt eben auch dazu übergegangen, weil ich auch gesagt habe, ich verstehe das jetzt, also ich möchte das eigentlich nicht jetzt hier sozusagen den Schrank da rein. Wir haben jetzt mhm. sozusagen konsequent die Schränke aus den Zimmern rausgeholt, das ist jetzt alles im Flur. Mhm. Dann eben auch in den Räumen, um das Raumgefühl sozusagen nochmal so ein bisschen, dass man nicht so eingeengt ist, wie so eine Art dunklen, mit riesigen, sozusagen raumhohen Schränken da, alles in Kommoden da sozusagen. Also es ist natürlich dann, da muss man erstmal so selber drauf kommen, dass man sowas macht. Ja. Das fand ich so ein bisschen schwierig, also gerade wenn wir uns heute in Möbelhäuser begeben, dass dort, sage ich mal, klar, beim IKEA oder sowas, also, aber das ist schon alles so hin drauf, also sozusagen hinorientiert,
ja, total ohne dass man uniform. Ja.
Ohne dass man irgendwie so, da wäre meine Frage, wo könnte ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen mich selber jetzt einrichten müsste in einer leeren Wohnung, wie könnte ich sozusagen selbst rausfinden? Na klar, man kann jetzt einen Innenarchitekten befragen und sagen, also wie ist das jetzt eigentlich, ne? Aber wie könnte man jetzt mit sozusagen sich selbst befragen oder wie kann man rausfinden, wie man seine Räume gut gestaltet? Ich meine, der Grundriss, der ist fix. Da kann man jetzt ganz wenig dran ändern, aber den restlichen Raum, den kann man ja irgendwie, wonach würde man gucken? Also was wäre interessant, was wäre wichtig?
Ja, ich gebe immer den Rat, nicht gleich einzuziehen mit Sack und Pack, sondern mal nur ganz weniges mitzunehmen und zum Beispiel die Matratze. Und die dann einfach verschieden zu legen und mehrere Nächte in unterschiedlichen Stellungen zu verbringen, weil es einfach dann einem das Raumerleben erst zeigt. Und auch wenn man schon drinnen wohnt, kann man einfach mal das Experiment machen, sich mal mit dem Kopf ans Fußende zu legen für eine Nacht oder eine Woche. Man wird merken, man hat den Eindruck, man ist woanders.
Aha, also sozusagen im Grunde genommen ausprobieren.
Genau, und kleine dann, räumliche Experimente nennen wir das.
Und dann, ja, also genau, also das ist interessant. So ähnlich haben wir das hier auch so gemacht. Also wir haben ja hier zum Beispiel keinen Fernseher oder sowas, ne? Und dann steht man ja schon wieder vor dem Problem, dass diese klassischen Wohneinrichtungen, dass die darauf ausgerichtet sind, so ein Riesenloch. Jetzt habe ich jetzt, genau. Jetzt haben wir hier sozusagen, jetzt haben wir dieses der Loch.
Altar von 2020. So,
genau, und das hat mit den Kindern haben wir und sozusagen haben wir überlegt, was machen wir jetzt hier? Jetzt ist letztendlich, haben wir da Blumen hingestellt jetzt erstmal, ja. Also so irgendwie, und das ist natürlich, jetzt habe ich Menschen beobachtet, wenn sie unsere Wohnung hier betreten, wo gucken sie als erstes hin? Also klassisch sozusagen dieses große Loch und stellen fest, da ist ja gar kein Fernseher, da sind irgendwie Blumen drin. Das ist nochmal, das ist interessant, aber
ich glaube, es ist eben wichtig, das kann man, egal in welcher Situation, ob es ums Wohnen geht oder was auch immer, dass man sich einfach zusammensetzt und überlegt, was möchte ich in diesen Räumen machen? Und dann überlegt, wie möchte ich das machen? Und dann kriegt man vielleicht ganz unterschiedliche Szenarien und dann muss man schauen, dass man das zusammenbringt und dass man Multifunktionales etabliert. Also wir haben vor, ich glaube, 15 oder 20 Jahren mit der Stadt Salzburg mal so eine workshopartige Situation gehabt, wo wir in Wohnungen gegangen sind. Das Angebot war, es kommen zwei Leute und helfen ihnen, die Wohnung neu zu organisieren. Und aus dem ist so eine Art Spiel entstanden. Das heißt, da gibt es eine Broschüre, die heißt Wohnalltag. Die kann man sich downloaden, da kann ich Ihnen den Link schicken.
Ja, sehr gerne.
Und was das Wohnen im Alter betrifft, auch da haben wir über die Arbeit, wie wir sie begleitet haben, wird es Ihnen kürzer eine Broschüre geben, die kann ich Ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Ich muss gerade auf die Uhr schauen, ich muss jetzt langsam Schluss machen.
Ja, es war wir sind ja hier sozusagen keinerlei Beschränkung irgendwie im Sinne von, wir müssen jetzt aber noch. Ne? Also ich finde das, also Ihre Arbeit sehr, sehr interessant, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das wäre vielleicht mal so, also wenn Sie Lust haben, können wir da auch nochmal sozusagen in naher oder ferner Zukunft, sie singen ja auch, also sie sind ja richtig
Ja,
ausgebildete
stimmt.
Sängerin. Und ich hatte mir so in Vorbereitung auf das Gespräch, das war mir eigentlich noch so ein Punkt, hatte ich so gedacht, das ist ja auch ungewöhnlich, sozusagen darstellende und bildende Kunst, also im Sinne von Architektur ist ja auch ein Teil von Kunst, also das findet man ja auch, sag ich mal, selten, dass das jemand also tatsächlich in so einer Tiefe auch auslebt wie Sie. Ne? Also Sie machen ja, also noch dazu, wenn man dann an Singen denkt, Sie singen ja klassisch und auch modern. Also das ist ja dann also eine ganz ungewöhnliche Geschichte eigentlich. Aber ich glaube, das passt eigentlich sehr gut zu dem, wie Sie gesagt haben. Ja, also ich bin ja im Grunde genommen, ja, ich bin Architektin, aber mehr oder weniger mache ich das auch bloß zufällig. Das ist sozusagen der Gesprächsanlass, um mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Das finde ich interessant. Da können wir gerne noch mal ein Gespräch dazu führen. Also wenn Sie das interessiert, also
gerne.
Das zu erzählen.
Ja. So. Und was machen Sie jetzt mit dem, was wir da gesprochen haben?
Ich werde also was wir gesprochen haben, ich werde den Ton aus dem Video hier so rausziehen und das werde ich dann veröffentlichen. Also dass das dann andere Menschen eben auch anhören können. Ich habe jetzt schon mit Also ich hatte jetzt mit jemandem, mit einem bildenden Künstler auch schon gesprochen, dann Regisseur, Theaterregisseur, mit dem werde ich mich dann gleich noch unterhalten, also heute geht es Schlag auf Schlag, und noch eine junge Musikerin, also und das sind so einfach so Gespräche, so wo ich manchmal, also ich habe so, gehe so durch die Welt und mir fallen so Dinge auf und dann sage ich mir so, jetzt müsstest du mit jemandem darüber sprechen,
ja,
der vielleicht noch ein bisschen mehr darüber weiß, und dann denke ich mir so, wenn mich das interessiert, dann gibt es vielleicht noch irgendjemanden, den das auch noch interessiert, der jetzt aber jetzt nicht unbedingt jetzt auch noch die Frau Spanberger anrufen will und mit der da irgendwie, sondern der sagt, nee, ich höre mir das jetzt hier an, also so halbdokumentarisch, also im Sinne von dokumentierend und halt interessengeleitet, ist vollkommen, also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, also ich, und das andere ist, ich habe sie ja über dieses speakerinnen.org gefunden.
Ja.
Und das ist mir auch noch so ein Anliegen, da eben, also sozusagen, wenn man jetzt ins Fernsehen guckt oder überhaupt, dann sind halt viele Männer. Und wo ich mir sage, also ich habe das mit meiner Mutter drüber gesprochen und die habe ich dann auch gesagt, ich verstehe das nicht. Wir haben jetzt irgendwie seit x wie viel Jahren ja Gleichberechtigung, das muss ich doch irgendwie. Und jetzt dachte ich mir, wenn es ein Thema gibt, wo eben eine Frau was dazu sagen kann, dann frage ich die halt bevorzugt. Und gut, jetzt manchmal gibt es halt so Menschen, die einem begegnen, da interessieren mich die Menschen.
Sicher.
Da ist es dann eben zufälligerweise mal ein Mann, aber das ist aber auch interessant, sozusagen eine Frau zu finden als Gesprächspartner. Also das kann man auch als Spiel betreiben, weil es, also das ist auch mit einem gewissen Aufwand auch verbunden. Also naja.
Ja, interessant.
So als Rahmen, was ich jetzt hier überhaupt damit mache. Ne?
Also, ja.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit und
gerne, bis danke bald. Ihnen.
Dankeschön.
Ja, Wiederhören. Auf Wiederhören.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.